Bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt gemeinsam mit mir im 46. Psalm auf. Letzte Woche haben wir gemeinsam den 73. Psalm betrachtet, der im dritten Buch der Psalmen gefunden werden kann. Doch kommen wir nun zu dem Grund, warum wir überhaupt eine Pause einlegen von dem Markus-Evangelium und gemeinsam die Psalmen betrachten. Das liegt daran, dass ich in meinem privaten Bibelstudium durch das Buch der Psalmen gehe und die Dinge, die ich mit euch teile, die sind mir sehr erbaulich und ermutigend gewesen und das möchte ich gerne euch als Gemeinde weitergeben. So lasst uns doch gemeinsam nun den 46. Psalm aufschlagen und das Wort Gottes lesen. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras, auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. So lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir kommen und dein Wort betrachten, um es zu studieren, so bitten wir, dass du uns Erkenntnis gibst, dass du unseren Verstand unterweist, unser Herz unterweist, dass wir uns deinem Willen unterordnen. O Vater, an diesem Morgen bitten wir, dass dein Wort uns tröstet, dass dein Wort uns überführt, dass es uns verändert in das Ebenbild des Herrn Jesus Christus. Vater, wir bitten dich auch, dass du der Verkündigung deines Wortes auch Klarheit schenkst, dass es deiner Gemeinde hilfreich und zur Erbauung dient, ganz egal wo sie ist, dass wir uns dir hingeben, in der Hoffnung deiner Barmherzigkeit. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Da war einmal ein Mann, gehasst vor den Königen, herausgeschmissen, entfernt, losgeworden, auch von Kirchenhäuptern. Er hat Donnerstürme überlebt. Er wurde gejagt. Er hat sogar Kriege überstanden, Hungersnöte, Plagen. In schwierigen Zeiten hören wir und wissen wir, dass Martin Luther des Öfteren zitiert wird. Worte, die er an Philipp Melanchthon richtete. Komm, mein lieber Philipp, lass uns gemeinsam den 46. Psalm singen. Seht, in diesem Psalm hat er Schutz und Sicherheit gefunden. Denn dafür wurde dieser Psalm auch zusammengefasst, um die Güte und Größe Gottes uns nochmal vor Augen zu malen. Das geschwächte und in Angst und Zittern versetzte Herzen noch einmal Frieden, Ruhe und Sicherheit finden. Und so wie wir nun auch den 46. Psalm gemeinsam betrachten, so hat dieser dasselbe auch für uns. damit wir ermutigt werden, damit wir erquickt werden, dass wir wissen, dass unser Gott stark ist, dass es unser Gott ist, unsere feste Burg. Diese Passage, die wir haben, ist sehr einzigartig. Und wir wissen, dass alle Passagen der Bibel auch ihre eigene Struktur haben. Und hier haben wir eine theologische Wahrheit, die dann in der Fülle quasi ausgeweitet und nochmal dargelegt wird. Und darum geht es nämlich, dass Gott selbst unsere Sicherheit ist, unsere feste Burg. Und aus diesem Grund sollen wir uns nicht fürchten. Ich werde es nochmal wiederholen, denn das wird etwas sein, auf das ich mich immer wieder berufen werde in dieser Predigt. Gott selbst ist die Sicherheit seines Volkes. Und aus diesem Grund soll sein Volk sich nicht fürchten. Das werden wir gemeinsam in diesem 46. Psalm betrachten, wie uns der Psalmist dort dieses wunderbare Gemälde aufmalt. In den Versen 1 bis 3, da haben wir ein Bild einer chaotischen Welt. Alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel wie die Erde sich auftut, wie Berge ins Meer geschmissen werden. Eine sehr chaotische Sache. Das zweite, ab Vers 4 bis 7, da haben wir eine belagerte Stadt. Und der Psalmist spricht davon dem Königreich Gottes. Die Feinde haben diese Stadt umzingelt. Doch Gott ist bei seinem Volk. Und zum Schluss sehen wir dann eine wüste Kriegslandschaft. Da wurde schon ein Krieg ausgeführt. Doch nun, wie der Psalmist nun diese Ländereien betrachtet und sieht all diese Zerstörung und preist darin den Herrn, denn der Herr war mit seinem Volk, um sie zu bewahren. So betrachten wir diese drei Dinge. Eine chaotische Welt, eine belagerte Stadt und ein wüstes Schlachtfeld. Und die theologische Wahrheit, dass Gott die Schutzwehr und die Sicherheit seines Volkes ist. Und aus diesem Grund soll sich sein Volk auch nicht fürchten. So lasst uns den ersten bis zum dritten Vers betrachten. Wir lesen, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Welch eine wundersame Weise, diesen Psalm so einzuleiten. Denn wir haben hier das Volk Gottes. Und sie sind in irgendeiner schwierigen Situation, in irgendeiner Krise. Und darin, auf den Gott zu blicken, der über all diese Umstände auch seine Hand hält. Gott ist unsere Zuflucht, sagt er, und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Doch ich möchte zuerst diese drei Dinge betrachten, bevor wir uns dann auf dieses wunderbare Gemälde berufen. Gott ist eine Zuflucht für das Volk Gottes. Seht ihr das? Wir lesen dort, Gott ist nicht nur irgendeine Zuflucht, sondern ihre Zuflucht. Ihr Eigentum als Schutz für ihre Seele. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Worte benutzt, zu sagen, Gott ist unsere Zuflucht. Nun, eine Zuflucht, ganz einfach ein Platz, an dem man sich zurückzieht. Es ist ein Ort, an dem man eine sichere Ecke findet. Vielleicht kommt einem auch dieses berühmte Lied in den Sinn. Rock of Ages, cleft for me. Das kann man auch mit Fels des Heils übersetzen. Bei dem Wort Zuflucht, da haben wir einen Ort im Sinn, der behütet ist, beschützt ist, überdacht ist. Ein Platz für uns, auch vor den Angriffen und vor den Anfechtungen Ruhe und Frieden zu finden. Aber er hört nun nicht dabei auf. Gott ist nicht nur unsere Zuflucht, sondern auch Stärke. Vielleicht ist das etwas, das für uns offensichtlich und selbstverständlich ist. Denn Gott ist der, der den Menschen überhaupt dazu bringt, leben zu können und auch am Leben zu bleiben und alle Dinge in seiner Hand hält. Doch nun, in diesem Kontext, lesen wir und lernen wir, dass die Welt uns oftmals bedrängt, bedrückt und auch unterdrückt. Und er spricht in diesem Moment, dass der Herr in diesem Moment ihre Stärke ist. Er sagt ebenso, dass Gott ein Helfer ist, der bewährt ist in Nöten. Und das ist eine wunderbare Weise, von Gott zu sprechen. Es ist nicht nur so, als wäre Gott nur unsere Hilfe. Das ist schon eine schöne Sache, dass er denen hilft, die ihn brauchen, ganz besonders auch, wenn man in Not sei. Und manchmal kann es auch etwas Fremdes für uns sein, wenn man in Not ist oder wenn einem geholfen wird. Wie zum Beispiel, wenn ein Mensch nun fast am Ertrinken ist und der Rettungsschwimmer kommt und möchte ihm helfen. Und er wird ihn mit so einem Rettungsring dann eben reinziehen und reingreifen wollen. Doch was wir hier aus diesem Text haben, ist etwas persönlicher. Er ist eine gegenwärtige Hilfe. Er ist da. Gott ist nicht nur unsere Zuflucht. Er ist auch nicht nur unsere Stärke, sondern er ist auch nahe bei uns, auch in den schwierigen Situationen. Darauf möchte der Psalmist raus. Nun, wie wir diese Wahrheiten nun ganz klar und offenbar vor uns auf dem Tisch liegen haben, so möchte ich euch daran erinnern, dass Psalmen ursprünglich gesungen wurden. Dass es die Hymnen oder geistlichen Lieder, die von alters her gewesen sind. So haben sie auch diesen Psalm hier gesungen. Und nachdem sie diese Wahrheiten bekannt haben, sind sie mit diesen Dingen im Hinterkopf in diese chaotische Welt eingestiegen. Und in dem Vers danach, bei uns in der deutschen Übersetzung meist in Vers 3, lesen wir dann, was das für eine Auswirkung hatte. Also diese Wahrheiten, dass Gott unsere Zuflucht, Stärke, ein Helfer ist, bewährt in Nöten. Sie sagen daraufhin, darum fürchten wir uns nicht. Und dann kommt das Chaos, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Nun, wann immer wir an diese Passage der Schrift kommen, sehen wir, wie sie darauf reagieren, ganz klar. Aber wir sehen auch, was da gerade abgeht. Und aus diesem Grund, denke ich, es ist auch sehr wichtig, dass wir nun einen Schritt zurücktreten und diese Passage von der Ferne betrachten, um alles ganz langsam durchzugehen, damit wir es auch richtig machen. Damit wir den ganzen Umfang ergreifen. Denn uns wurde das so dargelegt, dass wir dieses ganze Bild in der ganzen Fülle richtig erkennen. Wir lesen, dass wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde umgekehrt wird, so als würde die Welt oder die Erde in sich selbst hineinfallen, dass da etwas passiert, dass selbst die Welt in ihren Grundfesten erschüttert wird und dass der Christ, das Kind Gottes, der Gott kennt, dass wir nicht einmal in solchen Umständen Angst haben sollten. Etwas, das außergewöhnlich, ungewöhnlich, aber auch erschreckend ist, wenn alles in Zerfetzen oder in Fetzen zerfliegt. Und dann sehen wir eine andere Sache. Darum fürchten wir uns nicht und dann weiter. Wenn auch die Berge mitten ins Meer sinken. Das ist etwas Komisch, nicht wahr? Ganz klar haben wir dafür keine direkte Verbindung oder auch keinen direkten Vergleich. Ist es vielleicht einfach nur ein Erdrutsch? Oder haben wir hier das Bild eines Berges, der von Grund auf abgetrennt wird und so komplett am Stück ins Wasser hineingeschmissen? Seht, das ist etwas, was man sich unter dem Ende der Welt vorstellt. Wenn man sich das noch einmal vorstellt, ein Berg, so wie ein Baum an den Wurzeln, wird rausgerissen und komplett ins Wasser reingeschmissen. Durch so ein Ereignis, ganz klar, wird eine Art Riesentsunami ausgelöst, wenn so etwas passieren würde. Das wäre quasi so ein Ende der Welt-Szenario, wie man sich das so vorstellen kann. Und der Psalmist sagt, genau in solchen Situationen, in solch mächtigen Situationen, in solchen lebensverändernden Situationen, hat das Volk Gottes eine Zuflucht. In dem Herrn, ihrem Gott. Sie haben Stärke, selbst wenn diese Machtgewalten, diese Naturgewalten solche Dinge tun. Da ist trotz alledem ihr Gott bei ihnen und sein Volk soll sich darum nicht fürchten. Und da haben wir als nächstes dann, auch in dem nächsten Vers, im vierten Vers, diese Vorstellung eines Tsunamis, wenn auch die Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Aber was ich nochmal betrachten möchte in diesen paar Versen, dass es sich fast schon anhört, dass der Psalmist uns etwas zeigt, was in 1. und 2. Mose geschieht, die Schöpfung aller Dinge. Wo wir auch davon lesen, dass Gott die Wasser von der Erde trennt, wie Gott all die Dinge so eingesetzt hat und geordnet hat, wie er das möchte. Aber was wir ganz besonders in unserem Text dann sehen, ist, dass selbst wenn das, was Gott am Anfang geschaffen hat, wie er es geschaffen hat, wenn das plötzlich erschüttert wird, so hat doch das Volk Gottes eine Zuflucht, eine Sicherheit. Ich möchte euch auch etwas zum Nachdenken mitgeben. Wenn die Welt nicht dazu in der Lage ist, uns Schutz und auch einen Dach über den Kopf zu liefern, dass wenn wir nicht genügend Kraft haben und von unseren Umständen überwältigt werden, dass wenn auch die Schwierigkeiten kommen und uns komplett alleine zurücklassen, dann, trotz alledem, hat das Volk Gottes eine sichere Festung, eine Zuflucht. Das Volk Gottes hat eine Stärke, darin auch zu beharren. Wie kommt nun dieser Psalm zu uns? Oder wie trifft uns? Oder wo hat dieser Psalm bei uns Berührungspunkte? Nämlich in dieser Tatsache, dass die Welt nicht unsere Zuflucht ist. Unser Zuhause ist nicht unsere Zuflucht. Selbst vielleicht ein geheimer Bunker, den man unter Grund irgendwo hat. Selbst das wäre nicht der Ursprung oder auch der Grund für die Sicherheit, die ein Kind Gottes hat. Denn all diese Dinge könnten in einem Augenblick vergehen. Die Sicherheit, die das Volk Gottes hat, ist nämlich in Gott selbst. In Gott selbst. Deshalb lass es mir dir noch einmal aufsagen. Hast du Angst? Bist du schon ängstlich gewesen? Bist du besorgt? Auch über vielleicht Naturkatastrophen, die über diesen Erdball so hinüber und durchziehen. Auch das, was vielleicht im Moment abgeht. So möchte ich, dass ihr wisst, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Herr, deine Zuflucht. Und dass wir dann auch nicht überwältigt sein sollten oder ängstlich sein sollten von den Dingen, die um uns geschehen. Denn wir haben einen Gott, der alle Dinge erschaffen hat und bekennt sich auch zu uns mit seiner Liebe durch sein heiliges Wort. Kommen wir nun zu den Versen 4 bis 7. Dort wird uns das Bild einer belagerten Stadt gemalt. Und im Besonderen wird uns hier die Stadt Gottes beschrieben. Das ist ein gegenwärtiges oder wohlbekanntes Thema aus der Bibel. Besonders die Psalmen sprechen davon oder auch die Propheten. Und sie meinen damit das Volk Gottes. Die Stadt Gottes sollte somit das Volk Gottes repräsentieren auf diese Art und Weise. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. In Psalm 47, im Psalm 48, Psalm 56, im Psalm 68 und auch 76 und auch noch viele weitere Psalmen. Wir sehen das auch in dem Buch des Propheten Jeremia oder auch bei Jesaja. Doch wie wir nun an den 5. Vers kommen, da ist eine Art Zuspitzung. Das ist etwas Einzigartiges. Dort lesen wir: Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Seht also, in dem 5. und 6. Vers wird die Stadt Gottes nochmal detailliert beschrieben. So lasst uns zuerst die Tatsache betrachten, dass hier geschrieben wird, dass ein Strom oder ein Bach die Stadt Gottes erfreut. Nun, früher war es natürlich notwendig, dass wenn man eine Stadt baut, dass sie in der Nähe von Wasser ist, also in der Nähe von einem Strom oder Bach oder dergleichen, damit man eben einen fortwährenden Zugang zu Wasser hat. Die Stadt Rom zum Beispiel ist an einem Fluss. Auch in München sehen wir das, in London ebenso, zum Beispiel in Stuttgart oder auch Paris. So haben wir hier auch das Konzept, dass Städte fortwährend einen Zugang brauchen zu Wasser, damit man auch die ganze Bevölkerung dort versorgen kann und nicht plötzlich dasteht und kein Wasser hat. Und so ist auch der Herr Gott unsere Erquickung, also dass er immer ein fortwährender Strom ist, uns zu erfrischen, damit wir dadurch erhalten und bewahrt werden, damit wir weiterhin wachsen können und reifen. Im nächsten Vers lesen wir dann, dass Gott in ihrer Mitte sei. Selbstverständlich, klar, wenn es Gottes Stadt ist, dann ist er bestimmt auch dort. Und das ist eine wunderbare Sache, dass die Stadt Gottes, wo Gott selbst ist. Denken wir zum Beispiel an das Alte Testament, da sehen wir, dass das dort nicht etwas Neues ist. Wir haben da das Volk Gottes und sie leben eben um diesen Tempel herum, dass Gott in ihrer Mitte sei. Und da haben wir auch die Idee, dass Gott mit ihnen sei. Wenn wir auch die Stiftshütte betrachten, dass wenn sie ein Land einnehmen früher, das Volk Israel, dass sie dann eben diese Zelte mitnahmen. Dann sehen wir hier das Konzept, dass das Volk Gottes einen fortwährenden Zugang hat zu der Versorgung Gottes. Hier in dem Bild dieser Bäche und Ströme. Und dann haben wir ebenso das Bild von Gottes Gegenwart, dass Gott bei seinem Volk lebt. Zum einen sagt uns der Vers ganz klar die Tatsache, dass Gott in ihrer Mitte sei, aber dann zusätzlich, wenn wir weiterlesen, dass sie nicht wanken wird. Wieso? Weil Gott bei ihnen ist. Wieso ist diese Stadt so etwas Besonderes? Ganz klar, weil Gott da ist, weil er nicht weit davon entfernt ist. Und da, wo Gott ist, wird auch sein Segen ausgegossen. Und auch seine Barmherzigkeit erzeigt. Was danach kommt, mag nun etwas beunruhigend sein, denn wir sehen da die Stadt, die belagert ist. Es ist eine wunderbare Stadt, aber sie braucht Hilfe. denn nun ist es die Zeit der Nacht. Und bei Nacht ist es öfters so gewesen, dass die Städte auf verschiedene Art und Weise bei Nacht auch angegriffen wurde. Sie wurden vielleicht dadurch terrorisiert, dass man das Wasser abgeschalten hat. Vielleicht haben sie auch brennende Pfeile über die Stadtmauern geschossen, um ein großes Feuer anzuzünden. Und wenn eine Stadt belagert ist, dann ist das eine angsteinflößende Sache. Ganz besonders bei Nacht. Denn am Tag, da kann man sehen, wo der Feind ist und kann sich auch dort verteidigen. Aber was wir hier haben ist, dass Gott ihr helfen wird. In Vers 7 haben wir dann, wie genau dieses Königreich oder diese Stadt belagert wird. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Doch hier haben wir die Feinde, und sie sind gegen Gott gerichtet und gegen sein Volk. Und Gott gibt Folgendes zur Antwort, wenn diese tobenden Völker gegen ihn und gegen seine Stadt gehen oder auch losziehen. Nämlich, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Man hat hier eine ganze Armee, die Gott und seine Stadt belagern möchte. Aber haben einen Gott, der seine Stadt erhält, der sein Volk ernährt und versorgt. Und alles, was er macht zur Verteidigung, ist, dass er seine Stimme erschallen lässt. Er spricht. Und das ist ihre Verteidigung. Und die Auswirkung des Sprechens oder des Erscheinenlassens. Und da haben wir noch einmal das Bild, wie am Anfang des Psalmes auch, dass nun hier die Erde zerschmilzt wird. Dass da nochmal die Grundfesten erschüttert werden. Und die Antwort dann von dem Psalmisten darauf ist eine Sache, die sehr erfreulich ist. Denn hier sehen wir, wie er sich erfreut. Denn er spricht, der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und er hat nun nicht irgendeinen Namen von Gott genommen, sondern den Namen, den Gott selbst benutzt hat, als der, der einen Bund mit seinem Volk eingeht. Es ist der, der uns erhält, der bei uns ist. Den meint er. Und dieser Gott ist auch ein Gott, der ganze Heerscharen auf seiner Seite hat und sie befehligen kann, wohin er möchte. Doch der Herr Gott des Himmels, er ist einer, der selbst die Heere des Himmels befehligt. Und wo ist nun dieser Herr der Herrscharen? Er ist mit uns, er ist mit dem Volk Gottes. Er ist mit denen er einen Bund einging, mit denen er eine Beziehung hat. Von dem wir sagen können, er ist unser Gott und von dem Gott spricht, und sie sind mein Volk. Und dann im zweiten Teil von Vers 8 lesen wir, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Der Gott Jakobs, der mit ihm einen Bund eingegangen ist, damit er sein Gott sei und der Gott seiner Nachkommen. Es ist also nicht irgendein neuer Gott. Und der Gott Jakobs, was ist er nun? Er ist ihre Zuflucht, ihre Schutzwehr, ihre sichere Burg. Doch lasst uns nochmal das Konzept anschauen von einer Stadt, die belagert wird. Klar, so eine Stadt hat dann selbstverständlich auch einen Wall um sich herum, um eben vor Feinden sich zu schützen. Haben auch kurz darüber gesprochen, wie es ausschaut, wenn man bei Nacht angegriffen wird. Aber wir lesen nun nicht im Text, dass plötzlich die Stadt ihre Sicherheit ist, dass die Wände und der Wall um diese Stadt herum fest und gut und toll sind, sondern nein, was wir hier lesen ist, dass der Gott Jakobs ihre sichere Burg ist. dass Gott selbst die Sicherheit seines Volkes ist. Seht ihr das? Gott selbst ist ihre Sicherheit. Er ist ihre sichere Burg, nicht die Stadt. Ich möchte euch noch einmal fragen, oh lieber Christ, wenn du dich fragst, hey, was hat das alles mit mir zu tun? Dann frage ich dich, wohin wendest du dich für die Sicherheit deiner Seele? Und ich möchte dir sagen, oh Christ, du wendest dich, wende dich direkt an Gott. Vielleicht ist es so und du sagst dir selbst, oh, ich wende mich an verschiedene Dinge, hierhin und dahin. Vielleicht wende ich mich an meine finanzielle Sicherheit, vielleicht wende ich mich auch an meine Arbeitsstätte. Darin kriege ich viel Sicherheit. Oder ich blicke auf meine Gesundheit und dadurch weiß ich, oh, mir geht es gut. Vielleicht schaust du auch auf die Leiter des Landes und sagst, oh, darin habe ich nun meine Sicherheit. Lass mich sagen, oh Christ, ganz klar, diese Dinge wurden von Gott eingesetzt und diese Dinge geben auch eine weltliche Sicherheit und ist auch dazu da, um uns ein Segen zu sein. Das ist auch eine Gnade. Das ist nichts Zufälliges oder nichts Schlechtes, sondern das sind echte Dinge, die Gott seinem Volk gibt. Aber die größte Sicherheit deiner Seele ist nicht die Gesellschaft, auch nicht die Gesundheit deines Leibes, auch nicht der militärischen Kraft, die ein Land aufzuweisen hat, sondern dein Gott. Er ist die sichere Burg, er ist die Zuflucht für deine Seele. Er ist der, auf den du hoffen kannst. Es ist der, zu dem du rennen kannst, um dich zu verstecken, um dich in Sicherheit zu bringen. Was hat das nun mit dem Christen zu tun, der dieses Gewicht, diese Unterdrückung, diese Bedrückung dieser Welt auf seiner Seele spürt und alles um ihn herum läuft nicht so, wie es er gerne hätte oder läuft nicht so, wie es sein sollte. Möge auch die Erde unter ihm zusammenklappen. Vielleicht fühlst du auch den Druck von Feinden um dich herum. Wohin schaust du dann? Was tust du dann? Oh Christ, lass mich dich bitten, oh, wende dich darin auf deinen Knien zum Herrn und bekenne vor ihm und preise ihn und bewundere ihn und schaue auf ihn. Und wenn du sein bist und du dich an seinen Sohn hältst zur Errettung, so lass mich dir sagen, es gibt für dich keine bessere und größere Sicherheit als ihn. Er ist unsere sichere Burg. Doch lasst uns nun zu dem dritten Teil dessen wenden, was der Psalmist uns hier aufzeichnen möchte. Wir haben hier ein wüstes Schlachtfeld. Dort ist ein Krieg gewesen und nun ist alles vorbei und die Rückstände eines Krieges sind eben da. Und was wird uns dann gesagt? Wir lesen dann ab Vers 9, kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen anrichtet hat auf Erden. Und das ist etwas sehr Bildliches. Und das möchte uns der Schreiber auch so rüberbringen, dass wir in unserem Kopf dieses Bild quasi nachmalen oder nachmachen können. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden. Und dann wird das alles noch mehr ausgeweitet, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde. Da geht Gott mit seiner Stärke gegen die Feinde Gottes, gegen die Feinde seines Volkes. Der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seht ihr, der Psalmist, der malt das uns so gut, wie er es nur kann, hier aus, um uns zu zeigen, hey, das ist ein Schlachtfeld hier. Und der Herr ist es auch, der Kriegen ein Ende setzt und ein Ende macht. Das ist, was Gott tut. Ganz klar, wir sehen, dass es jetzt auch keine vollkommene und allumfängliche Kriegesruhe gibt, also Weltfrieden. Aber das wird eines Tages kommen. Wir lesen davon, dass er es ist, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Und es geht hier nicht einfach nur um einen Sieg in einem Krieg, sondern auch darum, dass Gott selbst die Anfänge, oder wenn es überhaupt erstmal zu Anfängen kommen sollte, dass er die schon zunichte macht. Wir lesen davon, dass der Bogen zerbrochen wird, der Speer zerschlagen, dass das alles nicht aufbewahrt und behalten wird, um dann vielleicht für andere Anwendungen weiter zu gebrauchen. Es wird zerbrochen, zerschlagen, die Wagen sogar verbrannt. Das ist dann unbrauchbar. Was möchte uns der Psalmist hier nun sagen? Nämlich, dass Gott größer ist als alle Heerscharen oder alle Armeen oder alle Legionen und dass er sie zunichte machen kann in einem einzigen Augenblick. Und dann kommen wir zu Vers 11, ein Vers, der euch mit Sicherheit wohl bekannt ist. Öfters mal zitiert, vielleicht sogar auf irgendeinem Gegenstand aufgedruckt, wie die Tasse, bei der, wenn man morgens einen Kaffee trinkt, immer wieder daran erinnert wird. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dieser Gedanke, dass Gott da ist und dass wir uns zu ihm wenden können, wann immer wir das benötigen, dass wir wie ein Kind zu einem Vater kommen. Und das geht nicht gegen die Lehre der Schrift, ganz klar, das bezeugt die Schrift sogar. Aber das ist nicht, was die Passage hier sagen möchte und auch nicht, was der Kontext versucht, uns hier rüberzubringen. Denn gedenkt, dieser Vers 11 kommt nach Vers 10 und der Vers kommt nach Vers 9. Der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden. Und dann seid still und erkennt. Oder man kann das auch anders übersetzen. Hör auf zu kämpfen. Hör auf zu wüten. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist der Herr Gott, der zu seinen Feinden spricht. So als würde ein Erwachsener, ein Vater, mit einem zornigen Kind sprechen. Das Kind fängt an, die Faust hier zu erheben, vielleicht zornig zu sein und die Zähne zu knirschen. Und dann gibt es eine wunderbare Sache, die ein Elternteil tun kann, nicht wahr? Man nimmt einfach nur als Papa die Hand und legt die Hand auf den Kopf des Kindes. Und das Kind ist nicht in der Lage, eben den Erwachsenen irgendwie anzutatschen oder überhaupt ihm nahe zu kommen, denn die Hand eines erwachsenen Menschen ist natürlich viel länger und das Kind kann dagegen nichts tun. Und das Kind wütet dann vielleicht so lange, bis dieses Kind keine Kraft hat. Und das ist, was die Passage dieser Schrift uns auch sagen möchte. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. So als würde Gott zu seinen Feinden sagen, komm schon, lass es doch einfach ruhen. Ich bin der Gott des Himmels. Ich habe dich geschaffen. Und all den Krieg, von dem du denkst, dass du den hier auf Erden führen kannst, ist nichts im Vergleich zu meiner Kraft und Macht und Stärke. Und dann etwas später in Vers 11 lesen wir dann, nicht nur seid still und erkennt, dass ich Gott bin, sondern ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und wenn man das liest und dann nicht plötzlich alle möglichen Lichter nun im Kopf angehen, an dem wir uns daran erinnern, dass ein Tag kommen wird, an dem jedes Knie sich beugen wird und jeder Mensch bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr sei. Und das ist das Bild, das uns hier gemalt wird. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich sage euch jetzt ins Gesicht, meine Feinde, ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Ich werde siegen und du wirst ein Knie beugen. Und du wirst mich bekennen als den, der alle Dinge errungen hat, der über allen Dingen steht. Das ist, was uns hier gesagt wird, im 11. Vers. Dass Gott letztendlich den Sieg davontragen wird und jeden Kampf siegreich hervorgehen wird. Und wieso sagt uns das der 46. Psalm? Um dich, Christ, darauf aufmerksam zu machen, noch einmal, dass er allmächtig ist und dass in seinen Händen alle Macht ist und dass, wenn er seine Hand auf die Erde legt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem es auch Weltfrieden gibt, dass ein Tag kommen wird, an dem wir alle sicher wohnen werden und jedes Knie sich beugen und jeder bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das wird eines Tages so sein. Welch ein wunderbarer Trost für einen Christen, der sich darüber Sorgen macht über Kriege und all die anderen Wütungen und das Toben, das durch solche Kriege kommt, dass Gott über diese Dinge steht. Und dann, in Vers 12, noch einmal diese theologische Wahrheit, die wiederholt wird. Und dies schon zum dritten Mal hier, aber jedoch auf eine etwas andere Art und Weise ausgedrückt. Der Herr der Herrscharen, noch einmal wie ein Militärsoberbefehlshaber, ist mit uns. Der Herr Jakobs ist unsere sichere Burg. O lieber Christ, wisst ihr, weißt du, dass Gott deine Sicherheit ist, deine sichere Burg, deine Zuflucht? Seht, eines der Dinge, das uns immer wieder das Gewissen plagt und an unserem Gewissen nagt, ist, dass wir vielleicht keine Gewissheit der Sicherheit haben und wenden uns darin an so viele verschiedene Dinge, an falsche Dinge, an Götzen, an falsche Götter, die wir in unseren Herzen selbst erbauen. Und was wir dann sehen, ist, dass diese schwachen und unnützen Dinge eins nach dem anderen anfangen wird zu vergehen. Und der Zweck Gottes, auch in den harten Zeiten, wird geoffenbart, dass das Volk Gottes allein auf ihn blicken soll, dass wir in ihm Mut fassen sollen, dass wir nicht Angst haben sollen. Und der zweite Teil, dass Gottes Volk nicht einfach nur auf Gott blicken soll, auf all seine Macht und Kraft, wie er auch der Verteidiger seines Volkes ist, sondern dass es auch ein Dienst ist an unseren Seelen, dass wir einen Ort haben, an dem wir sicher sind und eine Stärke, eine Hilfe in der Not. Und so möchte ich euch die offensichtliche Frage stellen. Wie ist das 46. Kapitel, also der 46. Psalm, wahr? Wie ist es möglich, dass Gott meine Zuflucht sei und dass ich nicht sein Feind bin? Ich möchte euch eine wunderbare Wahrheit noch einmal aufsagen, dass die einzige Art und Weise, dass das möglich ist, dass Gottes Volk sein Eigentum ist und nicht mehr seine Feinde und Rebellen und Fremdlinge, ist durch das Werk seines heiligen Sohnes, den er in die Welt sandte, Jesus Christus. Gott sandte einen, um Frieden für viele zu schaffen, damit sein Volk mit ihm versöhnt wird. Durch seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, er sandte ihn, als Menschen geboren von einer Jungfrau, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus Christus lebte wie einer von uns unter dem Gesetz als heilig und hat sich selbst hingegeben dort am Kreuz, damit, wenn wir an ihm glauben, dass wir versöhnt werden mit Gott. Wie haben wir diese Art von Sicherheit, oh Christ? Wie kann das dein sein? Und wieso können wir das so sagen mit einer vollen Überzeugung? Das, ganz klar, wenn wir an Christus Jesus festhalten, wir mit Gott versöhnt wurden, seine Kinder sind und nicht mehr seine Feinde, dass wir ganz frei eingeladen sind, in ihm unsere ewige Sicherheit zu suchen und auch zu finden. Und ich möchte euch ermutigen, ernstlich auf ihn zu schauen, auf Jesus und all eure Hoffnung in ihm, in diesem und in dem zukünftigen Leben zu finden. Und wenn du Christus noch nicht kennst, so bitte ich dich, ringe ich darum. Oh, lege dein Vertrauen allein auf ihn. Denn was du darin finden und entdecken wirst, ist ewige Sicherheit in den Armen Gottes und die Verheißungen, dass er deine Sicherheit ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, heiliger Herr, wir danken dir für all das, was du uns gegeben hast. Dass wir diese Hoffnung haben in diesem Leben und in dem kommenden Leben. Dass wir ein Volk sind, das nicht Angst zu haben braucht. Dass selbst wenn die Erde unter uns erschüttert wird oder wir in einem Kampfe sind und dass wir ein Kampf in der Nacht für uns sei, dass wir wissen können, dass wir einen Gott haben, der uns liebt, der seinen Sohn für uns hingab, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben haben. O Vater, ich bete für die Covenant Fellowship Church, dass wir ein Volk sind, das getröstet ist, auch in dieser Zeit. Dass wir wachsen, dass du all die falschen Sicherheitsdinge, die wir in unserem Herzen aufgebaut haben, dass sie niedergerissen werden. Und dass du uns immer näher zu dir selbst ziehst, dass wir echte, wahrhaftige, bleibende und ewig daseinende Sicherheit haben. In Jesu heiligen Namen beten wir. Amen.